Ich heiße Sigrid Kundela, bin am 16. Mai 1964 geboren und habe kein Auto mehr.
Dass Sigrid Kundela kein Auto mehr besitzt und seit mehr als 30 Jahren keines mehr gefahren ist, hat einen triftigen Grund. Am 23. Juni 1992 hat sich Sigrid Kundelas Leben für immer verändert. Sie ist damals 28 Jahre alt und Journalistin bei einer Wochenzeitung. Sie besitzt ein Pferd und trainiert in ihrer Freizeit eine Voltigiergruppe. Voltigieren ist das Turnen auf dem Pferd. An diesem Junitag vor 34 Jahren fährt sie vom Pferdestall nach Hause, als ein junger Autofahrer mit 130 Stundenkilometern in ihr Auto kracht.
Ich war am Heimweg vom Pferd und bin, die Wiener werden die Strecke vielleicht kennen, wenn man von der Westbahn kommt und über den Wienerwald zum 17. Bezirk rüberfährt, der Schottenhof heißt das. Und dort, wo es grün wird und für die vom 14. Bezirk gerade bergauf geht und ich eigentlich links die Kurve gehabt habe, ist der geradeaus weitergefahren. Dort ist der Unfall passiert und dort ist eigentlich 60 erlaubt. Nachdem ich Journalistin war, war der Unfall natürlich auch im Fernsehen. Und sehr wichtig das Thema, dass der in Wien mit 130 gefahren ist, was doch ein bisschen zu schnell war. Und ich bin in seine Beifahrerseite hineingeknallt, wo die Beifahrerin gleich tot war. Das Auto von dem Gegner ist dann in den Wald geschleudert und ich bin zwar auf der Straße, aber auch gedreht, stehen geblieben. Und ja, bin dann im Auto gelegen und relativ rasch war natürlich die Rettung da und der Hubschrauber. Also ich bin schon eine halbe Stunde später im AKH gelegen und untersucht worden, was da passiert ist.
Während Sigrid Kundela operiert wird, verständigt die Polizei ihre Eltern von dem Unfall.
Die Polizei, die dann meine Eltern um Mitternacht angerufen hatten, die mussten so lange noch warten, auch die Unfallzeugen, weil die auch einen Kindersitz im Auto hatten. Und man nicht wusste, vielleicht ist ein Kind aus dem Auto gefallen und eben dann alles abgesucht. Und erst um Mitternacht war die Polizei dann eben in ihrem Direktion und haben dann meine Eltern angerufen und ihnen eben von dem Unfall erzählt. Natürlich sind sie dann gleich ins AKH gefahren und das war schwierig, mich zu finden im AKH. Man wusste auf den ersten Unfall und dann hat mich dort keiner gekannt. Und sie immer, ja, aber Sigrid Kundela und na, gibt's nicht, da war nichts. Bis wir dann eben drauf gekommen sind, auch die Polizei, ich hatte nicht den eigenen Namen, weil sie nicht wussten, wer ich bin. Und ich musste ja so schnell wie möglich zum Hubschrauber und ins AKH. Und da bekommt man eine Nummer oder Zahl. Und die war bekannt im AKH, aber nicht mein Name. Es hat dann eine Weile gedauert, bis sie sich da durchgefratschelt hatten und mich Gott sei Dank nicht gesehen hatten, weil da bin ich schon am OP-Tisch gelegen.
Nach der Operation wird Sigrid Kundela in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Auch ihr Gehirn ist durch den Aufprall schwer verletzt worden. Sie hat ein Schädel-Hirn-Trauma. Dessen Auswirkungen zeigen sich nach dem künstlichen Tiefschlaf.
Wie ich aus dem Koma dann schon langsam aufgeweckt wurde, nach einer Woche oder 10 Tage, wird man in Tiefschlaf verlegt, dass man ruhig liegen bleibt und das ordentlich zusammenwachsen kann. Aber dann schon langsam wieder ein bisschen munter geworden und hatte ich ausschließlich Englisch gesprochen. Sehr zum Entsetzen meiner Mutter, die nicht gut Englisch kann und immer Deutsch geredet hatte. Und ich habe die Sätze eh verstanden in Deutsch, aber ich selbst habe nur Englisch geredet. Die Ärzte im AKH sind Gott sei Dank gescheit genug, sie konnten alle Englisch. Und das Personal dürfte damit auch zurechtgekommen sein. Und irgendwann, das war auch noch im AKH, ich weiß dann nicht, ob das noch auf der Intensivstation oder schon in der Neuroreha war, habe ich dann zwar wieder Deutsch gesprochen, aber da sind mir die Wörter nicht eingefallen. Und ich habe immer so das Bedürfnis gehabt, so schnell zu sprechen wie jetzt, weil ein normaler Mensch redet so schnell. Und es fällt mir das Wort nicht ein. Und dann habe ich immer falsche Wörter eingesetzt. Und keiner traut sich da was sagen. Du sagst einen Schmarrn, Blödsinn.
Sigrid Kundela machen vor allem massive Sehstörungen zu schaffen. Auch ihre Motorik ist beeinträchtigt. Das alles sind Folgen des Schädelhirntraumas, das sie bei dem Autounfall erlitten hat.
Ich bin nach vorne gefallen und im Gehirn da oben fällt das Hirn dann zwar auch gegen die Stirn, aber auch dann wieder nach hinten. Und das haut sich quasi zweimal den Kopf an, das Gehirn, hinten und vorne. Und dadurch ist bei mir vor allem eine Sehstörung entstanden. Ich sehe nur die Hälfte, habe mangelndes Gesichtsfeld. Und die rechte Körperhälfte ist jetzt auch nicht mehr so aktiv. Aber das Problem ist und war vor allem das schlechte Sehen, weswegen ich laut AKH-Ärzte meinte, ich werde nie wieder lesen können. Was für einen Journalisten natürlich ein Horror ist, kann doch nicht wahr sein. Und gern würde ich dem Arzt jetzt sagen, ich kann doch lesen. Zwar langsam und ich brauche eine Weile, aber wird schon wieder.
Wird schon wieder, sagt Sigrid Kundela. So zuversichtlich war sie in den ersten Jahren nach dem folgenschweren Autounfall nicht. Was ein Schädelhirntrauma ist, erklärt uns Monika Murg-Ageni. Sie ist Fachärztin für Neurologie im Rehabilitationszentrum Meidling.
Ein Schädelhirntrauma ist, wie der Name sagt, eine Verletzung des Schädels und des Gehirns. Und da unterscheiden wir zwischen den leichten Schädelhirntraumen und den moderaten und schweren Schädelhirntraumen. Die leichten Schädelhirntraumen kann man auch benennen mit der Gehirnerschütterung, so eine ganz kurze Erinnerungslücke oder Bewusstlosigkeit, die in den wirklich meisten Fällen ohne Langzeitfolgen abklingt in der nächsten Woche. Bei den schweren Schädelhirntraumen, da kommt es zu einer schweren Bewusstseinsstörung, die durch die Erstversorgung, durch den künstlichen Tiefschlaf befördert wird und die auch einer intensivmedizinischen und meistens auch operativen Therapie bedürfen.
Die Therapie eines Schädelhirntraumas beginnt schon am Unfallort, sagt Neurologin Monika Murg-Ageni, zieht sich durch die Zeit im künstlichen Tiefschlaf und die erste Phase nach dem Aufwachen. Sehr früh wird beispielsweise mit Logopädie begonnen, um an Schluck- und Sprachstörungen zu arbeiten. Später werden die Patientinnen und Patienten in Rehabilitationszentren wie jenem in Wien-Meidling intensiv betreut.
Dort werden die körperlichen Beeinträchtigungen, die geistig-mentalen und auch kognitiven, das heißt also Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Ausdauer, Funktionen beurteilt und dann eben gezielt trainiert in einem neuropsychologischen Training. Ergotherapeutisch wird man dann Alltagstraining beginnen. Das beginnt bei der Körperpflege, Mahlzeiten zubereiten, einen therapeutischen Ausgang, um zu schauen, einkaufen, Umgang mit Geld, Verwendung der öffentlichen Verkehrsmittel. Durch einen Therapeuten begleitet oder zwei Therapeuten begleitet, je nachdem. Und im fortgeschrittenen Rehabilitationsverlauf geht es dann auch um die berufliche Reintegration, wo eben gerade in Meidling, wo es ja um Arbeitsunfälle geht, hier Angebote sind, wie eben therapeutische Werkstätte, wo die Patienten die Möglichkeit haben, wieder ihren Beruf zu üben und auch dorthin gebracht zu werden. Mitbeteiligt sind natürlich auch die Sehschule, wo Augenbewegungen, Doppelbilder geübt werden und behandelt werden. Die Physiotherapie, ganz wichtig, die sich um die Motorik, um das Gehen, um die Haltung, um Tonusregulation, Beine, die eben Gangtraining, Glukomat, Exoskelett, also es sind verschiedene Hilfsmittel, um auch das Gehen wiederherzustellen, was Gott sei Dank in vielen Fällen gelingt, in manchen Fällen nicht. Das ist dann sozusagen das Schädelhirntrauma. Wie schwer ist das Schädelhirntrauma? Und leider Gottes, das gibt uns natürlich vor, wie das Outcome ist.
Kunsttherapien wie Musik, Malen oder Keramik finden in Gruppen statt und trainieren auch die sozialen Fähigkeiten der Schädelhirntrauma-Patientinnen und Patienten.
Schädelhirntrauma führt ja natürlich auch zu Veränderung des Verhaltens. Das ist sozusagen eine Art eines Kontrollverlustes, nicht? Das macht das Schädelhirntrauma leider Gottes, dass dann so einige Filter fallen, wo unbedacht etwas gesagt wird, was man dann so emotional getriggert halt sagt oder keine Kontrolle darüber hat, nicht? Und in diesen Gruppenkonstellationen kann man da sehr gut Feedback geben und auch trainieren, dass man versucht, wieder diese Kontrollfunktionen zu erlernen.
Neben all diesen verschiedenen Therapien ist für Patientinnen und Patienten noch eines sehr wichtig, sagt Monika Murg-Ageni, Fachärztin für Neurologie.
Seelsorge, ganz wichtig. Also es gibt auch einen Andachtsraum, wo man sich an Höhere oder spirituell sich wenden kann, um Hilfe, Trost. Es gibt diese Situationen, wo man sich vermehrt dann der Spiritualität hinwendet, weil ja wirklich was Unfassbares passiert. Und es ist immer besser, dass ein Schädelhirntrauma nicht passiert. Und es ist immer die Frage nach dem Sinn. Was hat denn das jetzt für einen Sinn gehabt? Nämlich überhaupt keinen. Und an die Schuld, wer ist da jetzt schuld daran? Ja, allein die Frage zu stellen. Auch wenn man keine Antwort bekommt, aber man kann sich halt da vielleicht auch ausreden.
Auch Sigrid Kundela hat die Frage nach dem Warum gestellt.
Naja, man könnte jetzt auch sagen, ich habe so manchmal in Fragen, warum ist das passiert und warum ist das negativ, dann schon so quasi den lieben Gott gefragt. Aber der hat mir ehrlich gesagt nicht wirklich eine Antwort gegeben. Ja. Da fehlt mir vielleicht noch zu sehr der Glaube. Ich konnte nicht so meine Eltern, vor allem meine Mutti, die hat immer für alles im Glauben eine Entschuldigung gewusst oder eine Begründung gewusst. Die habe ich nicht.
Die ersten 2 Monate nach dem Autounfall verbringt Sigrid Kundela stationär im Krankenhaus. Danach zieht sie zu ihren Eltern und ist etwa 5 Jahre lang in Ergo- und Physiotherapie sowie in logopädischer und neuropsychologischer Behandlung. Bis heute hat Sigrid Kundela an den Unfall, an einige Wochen davor und mehrere Monate danach keine Erinnerung. Der Autounfall ereignete sich Ende Juni. Ihre Erinnerung setzt in der Adventzeit wieder ein, rund ein halbes Jahr später.
Die erste Erinnerung war, der Unfall war ja im Sommer. Und wie ich aus dem AKH entlassen wurde, ich bin ja geflüchtet. Meine Eltern haben dann den Reverse unterschrieben, dass sie die Obhut übernehmen und ich nach Hause gehen durfte, aber dennoch jeden Tag ins AKH wieder gehen musste, um Reha-Therapienuntersuchungen zu machen. Und meine Mutter hat sich sehr um mich gekümmert, die war immer bei mir. Und damals im Jahr 92 hat es auf der Freiung auch den Weihnachtsmarkt gegeben. Und meine Mutti hat für die Pfarre, da gibt es einen eigenen Stand auch von der katholischen Kirche, dass sie da mithilft. Und naja, durfte ich mitfahren zu ihr und es war saukalt dort. Und an das kann ich mich erinnern, mir war so kalt und mein Papa ist dann bald gekommen, weil der hat im Ministerium gearbeitet und am Heimweg mit mir und mir war so kalt, dann sind wir ins Café Zentral gegangen, wo noch nicht so viele Touristen waren wie heute. Also wir haben einen Platz bekommen zum Sitzen und Papa hat mich eingeladen gehabt auf Kaffee und Kuchen und ich habe ihm dann vorgejammert von dem Augenarzt, der mir gesagt hat, ich werde nie wieder lesen können, nie wieder ordentlich sehen können und es hat mir so leid getan. Ja, und durch dieses Leidtun ist das Pech dann leider entstanden, weil bei dem Autounfall eben auch der Gegner schuld war, dass ich allen Leuten Leid getan habe, aber mir am allermeisten, weil ich kann ja nichts dafür. Und dann habe ich lange den Burschen beneidet, der den Unfall verursacht hat, weil der ist gestorben. Also der hat jetzt keine Probleme mehr. Und was ist mir? Ich habe den Unfall, kann nichts mehr machen, so wie früher. Mein Pferd kann ich vergessen, nicht mehr Auto fahren, nicht mehr Training, nicht mehr schreiben für die Zeitung. Also nichts geht mehr so wie früher. Und da ist man sehr im Durcheinander dann. Und eben so depressiv, dass ich schon dem Selbstmord ziemlich nahe war, aber Gott sei Dank habe ich viel geredet.
Am meisten zu schaffen macht Sigrid Kundela in der Zeit nach ihrem Unfall, dass sie ihr Leben als sinnlos empfindet. Darüber zu reden hilft ihr. Und im Gespräch mit ihrer Neuropsychologin entwickelt sie ein neues Projekt.
Mir hat eben so der Sinn an meinem Leben gefehlt, weil ich nicht mehr das machen durfte, was ich wollte. Und auch wenn ich in Therapien war und Hausübungen hatte, aber so wie in der Schule, da ist man ja bald fertig. Und dann war ich zu Ostern schon fertig mit den Weihnachtsbasteleien. Und was soll ich jetzt machen? Ja, mir ist dann rasch so fad geworden, bis mich dann Gott sei Dank meine Neuropsychologin vom AKH auf die Idee gebracht hatte, ein Buch zu schreiben. Da denke ich mir, super, das ist ein Hit, weil jeder Autofahrer muss wissen, was einem passieren kann. Und für dieses Buch hatte ich dann recherchiert, weil ich ja keine Ahnung von dem Unfall hatte. Und so habe ich dann alles erst recht erfahren, was ich vorher noch gar nicht wusste, eben auch von den Ärzten im AKH. Es war 4 Jahre nach dem Unfall, wie ich dann recherchiert hatte, und da konnten sich noch viele an mich erinnern, weil eben Patienten, die sich nichts merken können, die dieses Durchgangssyndrom haben, wahrscheinlich nicht so einfach sind, wenn sie 100.000 Mal dasselbe sagen.
4 Jahre nach dem Autounfall recherchiert Sigrid Kundela, was ihr am 23. Juni 1992 passiert ist. Sie spricht mit Ärzten und Ärztinnen und mit Unfallzeuginnen.
Es sind 2 Autos vor mir gefahren, das waren die Unfallzeugen. Und mit der Dame aus dem ersten Auto bin ich gut befreundet. Und sie sagt nach wie vor, wenn sie mich sieht, der Unfall ist jetzt schon so lange her, hört sie immer noch die beiden Knaller. Ebenso wie mein Auto mit dem anderen zusammen und das andere dann im Wald ging am Baum. Das ist für die Dame auch noch präsent. Und der Bursch, der direkt vor mir gefahren ist und die Zeugenaussage gemacht hat, den hatte ich dann nur einmal gesehen, weil der war noch so benommen. Der hat den Unfall eben vor sich gehabt. Der hat das, was ich eben Gott sei Dank nicht weiß, eben genau gewusst, wie das war, wie das passiert ist. Und mich hat dann auch gesehen, und das wird nicht so toll ausgesehen haben. Also den Burschen habe ich nur einmal gesehen und er tut mir jetzt im Nachhinein auch leid, dass er das sehen musste. Und ich ihm ja froh bin, dass ich es nicht gesehen habe. Man ist da eher der Zuschauer. Also ich spüre es ja selber nicht, und im Fernsehen ist es auch gebracht worden, mein Unfall, und auch wenn das ich war, aber da identifiziert man sich nicht damit, weil man schaut sich das an, haha, so war das rundherum, und dass ich derjenige bin, der da liegt, ah ja, aber man identifiziert das nicht so. Und das ist wahrscheinlich auch ein Glück, denn würde ich das wissen, ich glaube, ich würde in kein Auto mehr einsteigen, und was ich da für Ängste hätte, möchte ich gar nicht wissen. Also das wird schon ein guter Grund gewesen sein, weshalb ich das nicht weiß.
Stück für Stück rekonstruiert Sigrid Kundela den Autounfall, der am 23. Juni 1992 ihr Leben komplett verändert hat. Sie schreibt alles auf und veröffentlicht ihr Buch unter dem Titel »Mein neues Leben«, Untertitel »Rasch von einer Sekunde zur anderen kann sich das Leben verändern«. Für die Idee, dieses Buch zu schreiben, ist sie ihrer Neuropsychologin bis heute dankbar.
Weil sie das auch am meisten mitbekommen hat, dass ich eigentlich jedes Mal, wenn ich bei ihr war, gejammert hatte. Auch in der Zeit für sie ist es mir ja schon traumhaft besser gegangen, weil sie kannte mich von der Intensivstation. Und jetzt kann ich ja schon alleine gehen. Und nach einem halben Jahr oder Jahr hat mich meine Mutter ja auch wieder alleine aus dem Haus gehen lassen. Also ich bin schon alleine ins AKH gekommen. Und dennoch habe ich gejammert, bis ich dann eben mehr oder weniger meinen ganzen Ärger in dieses Buch Mein neues Leben hineingeschrieben habe. Und da ist jetzt quasi der Ärger in dem Buch und jetzt habe ich keine Zeit mehr, mich zu ärgern.
Über ihr Buch findet Sigrid Kundela doppelten Sinn. Zuerst im Recherchieren und Schreiben und dann in ihrer ersten Begegnung mit einer Selbsthilfegruppe für von Schädel-Hirn-Traumata betroffene Menschen.
Um dieses Buch an den Mann zu bringen, habe ich natürlich geschaut als Journalistin, aber das war ja doch schon 4-5 Jahre nach dem Unfall, ist man ja nicht mehr so bekannt, dass man das so, wie kann man es jetzt an den Mann bringen, das Buch? Und war in irgendeiner Fernsehsendung damit und auf das hinauf hat sich im Jahr 96 war das die einzige Schädel-Hirn-Trauma-Gruppe die einzige Selbsthilfegruppe für Schädel-Hirn-Trauma bei mir gemeldet. Die war in Amstetten, Maueröhling, dort in einer Reha. Und die hatten mich eingeladen, ich kann doch mal zu ihnen kommen. Und ich bin eigentlich ausschließlich in dem Gedanken hingefahren, ich will ja mein Buch dort verkaufen, bekannt machen. Also bin ich mit dem Auto meines Vaters hingebracht worden, weil alleine geht das Autofahren nicht mehr. Und hatte dann dort zum ersten Mal andere Schädel-Hirn-Trauma-Patienten gesehen. Und mir dann geistig eine Watsche gegeben, ich tue mir leid. Es geht mir ja traumhaft im Vergleich zu etlichen anderen Patienten, die gar nicht gehen können, nicht reden können oder im Bett liegen. Also ist es mir ja schon traumhaft gut gegangen. Und weil mir die Selbsthilfegruppe so geholfen hatte ich dann die Idee gehabt, nachdem ich ja nach Maueröhling am Städten nur mit dem Auto hinfahren könnte, die Gruppe in Wien zu eröffnen. Und so ist sie dann 97 in Wien entstanden.
Sigrid Kundela gründet eine eigene Selbsthilfegruppe, die Selbsthilfegruppe für Schädel-Hirn-Trauma-Patienten und deren Angehörige für Wien, Niederösterreich und Burgenland. In ihrem Engagement für diese Gruppe findet sie wieder Sinn für ihr Leben.
Also ich arbeite nach wie vor für die Gruppe und das ist mein neuer Job, meine Pension, mein Freundeskreis. Also der Vorteil war, dort sind Leute in der Gruppe, auch jetzt in meiner Gruppe, die wissen, was das heißt, Schädel-Hirn-Trauma. Da muss ich nicht wieder von vorne zum Erzählen anfangen, was da passiert. Die haben schon eine Ahnung davon und man weiß, wie man sich gegenseitig helfen kann, ohne ein Wort zu sagen, und versteht sich gut und macht gemeinsam viel.
Niemand kann so gut verstehen, wie es seinem Menschen geht, wie derjenige, der das Gleiche oder Ähnliches erlebt hat. Deshalb empfiehlt Sigrid Kundela allen, die von einem Schädel-Hirn-Trauma betroffen sind, Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe zu suchen.
Ich kann ihr nur empfehlen, jetzt Selbstwerbung machen, aber die Selbsthilfegruppe. Denn natürlich können sie mit einem Arzt viel reden und auch den Therapeuten und dem Pflegepersonal. Aber das sind alles medizinische Probleme, die man da bespricht. Aber der Patient muss ja selber mit dem Unfall zurechtkommen. Mal schauen, wie gut kann ich mit denen überhaupt kommunizieren? Wie gut funktioniert das? Ich habe ja auch verdreht geredet und war nicht alles verständlich, was ich gesagt hatte. Und keiner traut sich nachfragen, weil ich bin ja nicht blöd, bitte. Und in der Gruppe kann man von anderen Leuten erfahren. Das ist immer, ich mag das auch gerne, wenn neue Leute kommen, denn die haben noch solche Probleme und sagen, kein Verständnis dafür. Ist sowas Schlimmes passiert? Was sollen sie jetzt tun, machen? Keinen Durchblick. Und da haben wir so viel Erfahrung, dass wir also gerne das in der Selbsthilfegruppe machen. Es gibt ja auch das Telefon, neue Leute können da gerne anrufen. Und wir haben mit einem Krankenhaus in Wien, dem RZ Meiding, guten Kontakt, dass wir dort auch einmal im Monat eingeladen sind als Betroffene. Auch meine Freundin geht mit als Angehörige, um dort den Patienten, die eben noch stationär sind, wo es noch nicht so lange her ist, oder die vielleicht auch schon zum zweiten, dritten Mal da sind, aber immer noch der Durchblick fehlt, mit denen kann man so viel besprechen. Also das lohnt sich immer mit der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen, die schon jahrelange Erfahrung haben.
Sigrid Kundela hat durch die Selbsthilfegruppe auch neue Freunde und Freundinnen gefunden. Ihr alter Freundeskreis hat sich nach dem Unfall rasch aufgelöst. Geblieben ist damals nur ihre Familie.
Vor dem Unfall im AKH hat meine Mutter eine Besucherliste gemacht, dass nicht jeden Tag 10 Leute da sind, sondern immer nur ein, höchstens 2 Leute kommen und dass die Medien nicht zu mir ins Zimmer kommen, weil dann hat man das womöglich das Foto mit dem schönen Gesicht oder also gegen die Medien waren meine Eltern auch, dass die nicht reinkommen durften. Und wie ich dann aber entlassen wurde und zu Hause war, ja, da ist dann aber keine Besucherliste mehr gemacht worden und dann ist man bald schon alleine. Und dann kommt man sich so alleine gelassen vor, denn nur immer mit den Eltern, das ist ja auch fad. Und der Freundeskreis von früher hatte sich derartig reduziert, da waren eigentlich nur mal 2, 2,5 Freundinnen da. Und alles andere, die eben beruflich oder vom Sport zu tun hatten, kein Kontakt mehr gewesen. Und so allein gelassen gefühlt, dass ich ja dann, wie gesagt, das Buch geschrieben habe und so nach Moeröhling gekommen bin und andere Schädel-Hirn-Trauma-Leute hatte, die dann eigentlich auch schon mal Freunde waren, weil die denselben Blickwinkel wie ich hatten. Und dann mit der Gruppe in Wien der Freundeskreis immer mehr gewachsen ist. Und ich glaube, ich habe jetzt mehr Freunde als früher. Und die verstehen aber durch ihr Schädel-Hirn-Trauma, wie wir uns zu unterhalten haben.
Freundschaften sind wichtig, weiß Sigrid Kundela, bisweilen sogar überlebenswichtig.
Wichtig ist, dass man nicht alleine ist. Da war ich eben vielleicht nach dem Unfall dann schon zu sehr alleine, weil so lieb und nett die Eltern sind und auch der Bruder, der anfangs jedes Wochenende gekommen ist. Aber wenn die Freunde dann nachlassen und man alleine ist, dann hat man echt nur blöde Gedanken. Und da nützt auch gar nicht das Fernsehen oder Filme sehen, weil man hört dann gar nicht zu oder schaut gar nicht zu, weil da gerät man vielleicht psychisch in blöde Gedanken. Und es ist gut, wenn man genügend Freunde hat und nicht so alleine in eine womöglich falsche Richtung denken kann. Es ist immer gut, darüber zu reden und deswegen sind Freunde das Wichtigste, die einem helfen, hoffentlich immer positive Wege zu finden.
Nach dem Rehabilitationsaufenthalt und wenn die Erstrehabilitation abgeschlossen ist, kommt dann für viele, was mache ich jetzt? Und für einige der Patienten ist die Anlaufstelle Selbsthilfegruppe ganz wichtig. Weil, wie die Sigrid schon ausgeführt hat, hier der Erfahrungsaustausch, wo Tipps und Tricks von Bewältigung der Situation bis einer Tagesstruktur nachgehen können, wenn es mit dem Job nicht so klappt oder mit der Ausbildung nicht so klappt. Auch der Angehörigenaustausch, ganz wichtig, also einander stützen, ist von meiner Warte als Rehab-Ärztin ganz wichtig.
Sagt die Neurologin Monika Murg-Agini. Die Selbsthilfegruppe kann auch ein wichtiges Bindeglied zwischen den Patientinnen und Patienten und der Ärzteschaft, Therapeutinnen und Therapeuten sein.
Es ist auch wichtig, die Zusammenarbeit zwischen dem Fachpersonal und der Selbsthilfegruppe, weil man hat es studiert, ja, man kennt die Studienlage, aber sozusagen das Reelle, die reellen Probleme stehen meistens in den Studien nicht drinnen. Und das erweitert sowohl den Blick des Fachpersonals, des Facharztes und die Sicht des Facharztes oder die Erklärung, warum man jetzt das so sieht oder warum man jetzt eine Therapie mal unterbricht. Das kann man dann auch in die Selbsthilfegruppe weitertragen, nicht? Das ist eine andere Möglichkeit der Kommunikation und eine andere Ebene, Verständnis herzustellen.
Für Ihre Selbsthilfegruppe für Schädel-Hirntrauma-Patienten und deren Angehörige schreibt Sigrid Kundela 29 Jahre lang eine Zeitung. Mittlerweile informiert sie die rund 300 Gruppenmitglieder über die Vereinswebseite und einen digitalen Nachrichtendienst. Jeden zweiten Monat organisiert Sigrid Kundela Gruppentreffen mit Vorträgen oder einem Lernquiz. Jeden Montag lädt sie zur Englischstunde zur Tea Time, jeden Dienstag zum Bowling und an Donnerstagen zum Billard. Darüber hinaus gibt es viele weitere Aktivitäten.
Wir haben jedes Monat, gehen wir einmal Kegel spielen, einmal in den Tiergarten Schönbrunn, machen dort eine Runde. Und in den Museen ist es immer am ersten Freitag im Monat das Belvedere. Und am dritten Freitag des Monats das Kunsthistorische Museum, wo für uns barrierefreie Führungen angeboten werden.
Sigrid Kundela hat gelernt, mit den Einschränkungen, die das Schädelhirntrauma verursacht hat, zu leben. Mit ihrer stark eingeschränkten Sicht und mit ihren motorischen Schwächen. Sie hat akzeptiert, dass sie nicht mehr reiten und nicht mehr Auto fahren kann. Sie konzentriert sich ganz auf das, was geht, auf das Positive in ihrem Leben. Davon entdeckt sie viel, sogar in dem, was ihr am 23. Juni 1992 passiert ist.
Bis zu dem Unfall bin ich eigentlich relativ gestresst gewesen, da ich im Berufsleben genug zu tun hatte als Journalistin und mit der Voltigiergruppe ständig Training hatte. Und ich bin gerade vom Nationaltraining Bundesländermeisterschaften Wander zurückgekommen, habe nochmal trainiert, weil am Ende der Woche für die Nachwuchskinderturnier gewesen wäre. Also mit den Kindern trainieren, alles vorbereiten. Man hat Stress sich geschafft, aber ich war damals 28 Jahre und da ist das scheinbar noch so üblich. Aber vielleicht war das mit ein Grund, dass es beim Unfall dann mich erwischt hat, dass ich dann zum Lernen und Nachdenken angefangen habe, ob es gescheit ist oder nicht. So gestresst zu sein oder ob man nicht auch ein bisschen an sich selbst denken sollte und nicht vergisst, wer man ist.
Die intensive Arbeit für ihre Selbsthilfegruppe und die starke Gemeinschaft, die sie dort erlebt, erfüllt Sigrid Kundelas Leben.
Spätestens seitdem ich die Selbsthilfegruppe habe ich wieder den Sinn und gar keine Zeit mehr über selbst nur nachzudenken, weil ich so viel zu machen habe. Auch wenn das alles Freiwilligenarbeit ist, ich mache das ja gerne. Und auch wenn ich jetzt früher die Stories für die Zeitung geschrieben habe, schreibe ich die Stories nach wie vor. Also jeder, der jetzt beim letzten Mal im Belvedere nicht dabei sein konnte, kann dann auf unserer Website schauen. Da ist dann eine Erklärung, was es alles zu sehen gegeben hat. Auch schon das Programm, was werden wir uns das nächste Mal anschauen. Also ich habe genug zu tun. Und Selbstmord ist Gott sei Dank wieder ein Fremdwort für mich geworden. Und was mir wichtig ist, denn ich kenne so eine negative Beschreibung von Selbsthilfegruppen. Es gibt ja in ganz Wien 240 Selbsthilfegruppen zu den diffusesten Krankheiten. Und das dann in die Außenwelt schon ein bisschen so, naja, da treffen sich ein paar Leute, die sich gegenseitig vorjammern. Und ich habe das auch schon erlebt bei einer Gruppe, ich sage jetzt nicht welche, da musste sich dann jeder vorstellen und jeder hat erzählt, wie schlecht es ihm geht. Und je mehr drangekommen, umso schlecht ist es jemand gegangen. Und dann war ich mal dran und habe gesagt, mir geht es eigentlich ganz gut, ich könnte jetzt da nicht vorjammern. Aber so Gruppen, wo das Schlechte hervorgehoben werden will und man mag die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu bringen, wie arm und schwach die Leute sind, die diese oder jene Krankheit haben, das hilft aber keinem weiter. Ich mag da nicht in eine Jammerpartie gehen und mitjammern, sondern ich mag ja, dass mir besser geht, dass ich damit zurechtkomme und das geht nicht durch so negative Gespräche. Das Positive gehört hervorgehoben, das ist wichtig und nicht das Negative. Da sind die Ärzte da fürs Negative, da sollen sie sich unterhalten. Aber wir Betroffene untereinander, also es geht besser, als man glaubt.